nur Golf auf meinsportradio.de.
Die Zurich Classic 2018 in New Orleans, unser Thema hier jetzt bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir schauen zurück auf die erste Runde dieses Team-Events, was ja am gestrigen Tag im Bestball-Modus ausgetragen wurde. Gleich kommen wir zu den Ergebnissen des Tages. Vorher begrüße ich natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Desiree, hast du deinen Ausweis dabei?
Sollte man immer dabei haben offensichtlich, sonst kann man selbst bei eigenen Geburtstagspartys Pech haben offensichtlich.
So ist es nämlich Lydia Ko vor 3 Tagen ergangen, die ist 21 geworden, war in den USA unterwegs, aber durfte an ihrer eigenen Geburtstagsparty nicht trinken, weil ja sie den Ausweis nicht mit hatte und da ist man in den USA doch sehr streng und sagt, nö, kein Ausweis, kein Alkohol. Bisschen doof gelaufen für Lydia Ko.
Das schon, aber ich kann sie trösten, das führt in späteren Jahren auch zu ungeahnten Glücksgefühlen manchmal. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass wir auf Tour waren in den USA und ich mal irgendwo in einem Liquor Shop irgendeine Art von Alkohol kaufen wollte und ich war 30 oder so und dann haben die mich nach meinem Ausweis gefragt und ich war einen halben Tag lang unerträglich gut drauf, weil ich mich so jung gefühlt habe auf einmal. Also die sind da auch ziemlich scharf natürlich, aber gut, also mich hat das eher gefreut. In Lydia Ko's Fall kann ich gut verstehen, dass sie das nicht gefreut hat.
Mit 21 möchte man einfach nicht jünger aussehen, obwohl sie es tatsächlich tut, aber hält sie sich vielleicht und dann wird ihr mit 30, genauso wie dir, so etwas passieren. Mir würde das nicht passieren.
Ach komm, Alter, sag doch
sowas
nicht.
Nein, mir würde das nicht passieren. Kommen wir lieber zum Sportlichen. Kommen wir lieber zu dem, was gestern auf der ersten Runde der Zurich Classic passiert ist. Und da haben sich im Bestball-Modus gestern die beiden Jungs Chess Revy und Lucas Glover an die Spitze der Veranstaltung gesetzt. Sie liegen mit -12 schlaggleich mit den beiden Chinesen auf der PGA Tour, den beiden einzigen Chinesen auf der PGA Tour mit Xin Yun Zhang und Zesheng Du. An der Spitze der Veranstaltung 2 Schläge vor Tony Finau, Daniel Summerhays und einem ganzen Bunch an Verfolgern bei -10. Also das wird in den nächsten Tagen noch spannend. Aber lass uns erstmal auf Chess Revy und Lucas Glover eingehen, Desiree. -12, gut, es war Bestball, aber das haben sie auch ihrer guten Kommunikation zu verdanken, so weit vorne zu liegen.
Ja, in jedem Fall. Also das ist jetzt eine Paarung, die ein bisschen anders arbeitet als manche andere. Wir hatten noch gar nicht angesprochen, dass in diesem Jahr bei der Zurich Classic der Modus umgedreht wurde. Heißt das nicht, also normalerweise wurde eben in den ersten beiden Tagen wurden die Foursomes gespielt, wo du ja abwechselnd spielst und so praktisch wirklich sehr gut auch mit deinem Partner schon eingespielt sein musst, weil du ja seinen Ball dann weiterspielen musst und dann am Wochenende die Fourballs. Das ist aber halt dann für einen Sonntag unter Umständen so ein bisschen berechenbar, weil ein Fourball ist immer ein bisschen weniger risikoanfällig als ein Foursome für alle Paarungen generell. Und jetzt ist es umgedreht und die fangen mit den Fourballs an. Jeder möchte dann natürlich erstmal einen guten Start haben und möglichst viele Birdies spielen und die meisten Teams. Fourball heißt im Prinzip ja, dass der bessere der beiden Bälle, also dass jeder seinen eigenen Ball spielt und das bessere Ergebnis gewertet wird. Und insofern kannst du da ja dein eigenes Ding machen. Mhm. Das ist ja der Grund, warum es früher Trademark hieß, dass die Amerikaner beim Fourball grundsätzlich besser sind, weil sie halt die besseren Individualspieler haben. Und wenn der eine gut drauf ist, kann der andere totale Grütze spielen. Dann zählt eben das Ergebnis von dem Besseren. Und jetzt ist es umgedreht, jetzt haben sie die Fourballs an den Anfang gestellt. Und dann kannst du eben theoretisch als Team da erstmal individuell drauf losspielen und jeder macht so sein Ding und guckt halt, dass er fürs Team ein gutes Ergebnis macht. Und bei Chess Revy und Lucas Glover ist es so, dass die wirklich extrem kommunizieren. Jeder von den beiden hat 6 Birdies gespielt, also die haben die -12 wirklich zu 50% jeweils erarbeitet. Was übrigens den Ausdruck Hammond Egging nach sich zieht bei den Amerikanern. Also wenn du die guten Löcher praktisch auf beide verteilt hast und nicht einer nur das gute Ergebnis dann verursacht. Und die haben also wirklich dann unglaublich viel abgesprochen, vor allen Dingen auch bei den Putts und haben einfach gesagt, 4 Augen sehen mehr als 2. Und das ist eben ein Konstrukt, was wirklich nur funktioniert, wenn du unglaublich gut aufeinander eingespielt bist. Und bei den beiden hat es wahnsinnig gut funktioniert. Die -12 ist eine richtige Trademark erstmal, eine richtige Hausnummer. Und hat aber eben auch damit zu tun, Kommunikation ist ja schön, aber du musst natürlich dem, was der andere sagt, auch vertrauen und du musst das auch wollen. Und das ist eben wirklich ausschlaggebend dann. Und das haben halt nicht alle Paare untereinander.
Die beiden haben es auf jeden Fall gehabt. Mal gucken, ob sich in den nächsten Tagen so durchsetzt und sie dann auch ins Wochenende kommen. Danach sieht es auf jeden Fall aus. Und dann würden wir auch ihre Einmarschmusik hören. Einlaufmusik For Whom the Bell Tolls von Metallica. Mal gucken, ob am Wochenende dann ihre große Stunde schlägt. Gestern schlug auf jeden Fall die Stunde von Tsin Yung Sang und Tsi Sheng Du. Das sind die einzigen Chinesen, die eine PGA Tour Spielberechtigung haben. Und die haben sich dann entsprechend auch als Team zusammengefunden. Und ja, Desiree, sie haben Werbung für den Sport, für die PGA Tour dann auch in China gemacht. Und das ist auch irgendwo das, was sicherlich dahinter steckte, dass die beiden zusammenspielen.
Ja, und ganz ehrlich, wenn es im Matchplay oder im Teamwettbewerb um Kommunikation geht, gehe ich mal von aus, dass die beiden Chinesen, obwohl man weiß es nicht, ich war ja jetzt in China und habe da durchaus erlebt, dass da in manchen Landesteilen sehr, sehr gutes Englisch gesprochen wird, aber man weiß es ja nicht. Wir kennen ja von den asiatischen Spielern auf Tour, siehe Hideki Matsuyama und so weiter, wobei das natürlich jetzt Japan ist. Und wir haben auch in Korea so Fälle, so ein paar Spezialisten, die wirklich gar kein Wort Englisch äußern wollen in irgendwelchen Interviews. Die beiden werden sich auf jeden Fall auf Chinesisch unterhalten haben und sich auch sehr, sehr gut verstanden haben und haben hinterher auch gesagt, dass sie sich in New Orleans da ganz gut eingelebt haben, weil sie einen chinesischen Markt gefunden haben und da ihre Essensvorräte gekauft haben und dann wahrscheinlich eben landestypisch dann kochen und sich dann entsprechend auch zu Hause fühlen.
Also läuft für die beiden, wenn wir nochmal auf ein paar Statistiken zu ihrem Leben gucken. Du, der ist 21, hat 5-mal als Profi bisher gewonnen, war 2016 PGA Tour China Player of the Year und er ist auf die PGA Tour gekommen, weil er 2017 auf der Web.com Tour in der Moneylist in den Top 20, sogar als 20. sich positioniert hat und damit die Spielberechtigung gekriegt hat. Zhang, der ist ein paar Jahre älter, der ist 9 Jahre älter, genau, der ist nämlich 30, hat auf der PGA Tour China 2-mal gewonnen und er ist der All-Time Leading Money Winner bei der PGA Tour China. Und das ist ja auch schon mal ein deutliches Zeichen und eine deutliche Hausnummer. Ihr Einlaufsong übrigens, Believe in Myself von der Zero Point Band, sagt mir jetzt nichts. Wäre aber ein toller Name für eine deutsche Band, die beim Eurovision Song Contest mitmacht.
Vielleicht ist es eine deutsche Band, die schon mal beim Eurovision Song Contest mitgemacht hat und sich umbenannt hat nach ihrem Ergebnis. Oh mein Gott, dann doch lieber Metallica, sorry.
Definitiv, da gehe ich absolut mit und ich gehe auch mit und sage Toni Finau, den muss man auch sowieso immer auf der Rechnung haben und der hat deutlich mehr als Zero Points verdient, nach dem, was er beim Masters erlebt hat, wo er sich seinen ja ausgerenkten Knöchel wieder selbst eingerenkt hat. Der ist jetzt langsam wieder richtig fit und hat das gestern an der Seite von Daniel Summerhays auch unter Beweis gestellt.
Genau, die beiden sind dadurch verbunden, dass sie zum einen beide natürlich aus Utah kommen, und vor allen Dingen, dass sie den gleichen Coach haben, nämlich den Bruder von Daniel Summerhays, Boyd Summerhays, der eben auch Toni Finau trainiert hat. Und insofern kennen die sich natürlich auch sehr, sehr gut. Und Toni Finau, naja, mit 6 Birdies ist ganz okay soweit, würde ich mal sagen. Also die haben halt auch gesagt, im letzten Jahr ging es eben ja mit dem abwechselnd spielen los, also mit den Foursomes los und das ist einfach schwieriger und eigentlich ist es so, beim Bestball muss der halt richtig gut reinkommen und gleich mal irgendwie Ergebnisse liefern und das ist den beiden sehr, sehr gut gelungen.
Definitiv, genauso gut übrigens wie Chris Paisley und Tommy Fleetwood, die haben auch eine 62 auf der Scorekarte, J.J. Henry und Tom Hoke, genauso wie Michael Kim, Andrew Putnam, Kevin Kisner, Scott Brown und Troy Merritt und Brandon de Jong, die alle bei 62, also minus 10 insgesamt. Auf eine Paarung müssen wir auch nochmal besonders gucken, die steht bei minus 7, also hat eine 65 zusammengespielt, Jim Furyk und David Duval, das sind ja nur zwei doch recht fortgeschrittenen Alters, aber David Duval, der hat ein besonderes Trainingslager.
Ja, David Duval ist sowieso, wenn ich das noch kurz einfügen darf, ein ganz spezieller Fall. Der hat ja zu Hochzeiten von Tiger Woods, hat er ihn ja geschlagen und ist die Nummer 1 in der Welt geworden und hat einen Major gewonnen und alles und ist dann wirklich komplett abgestürzt, verletzungsbedingt und ist dann ins andere Lager gewechselt. Der ist nämlich eigentlich seit Jahren TV-Kommentator und spielt praktisch nur noch sehr, sehr selten, spielt ab und zu mal das AT&T, Pebble Beach Pro-Am, aber eben jetzt nicht so wahnsinnig viele Turniere, hat natürlich da auch keine Startberechtigung und arbeitet ja, wie gesagt, auch beim Fernsehen. aber er hat jetzt tatsächlich zum Masters seine Schläger mitgenommen, hat mit seinem alten Coach da gearbeitet und hat da zwischen seiner Fernseharbeit und den Practice Facilities hat das dann tatsächlich dann immer hin und her gependelt oder ist er hin und her gependelt. Und hat seither dann, also seit dem Masters, auch tatsächlich die Arbeit hinter der Kamera aufgegeben erstmal. Also nicht aufgegeben, aber mal eine Pause gemacht und richtig auf der Range sich da verausgabt und auch seinen Coach noch mit nach New Orleans genommen für eine Range-Session. Also der hat so richtig angegriffen und das so richtig ernst genommen. Wahrscheinlich, klar, wenn er als natürlich inzwischen quasi Ex-Spieler und TV-Kommentator Jim Furyk um ein gemeinsames Spielen da bittet, will er natürlich da entsprechend auch Leistung bringen. Die beiden sind uralte Freunde und die Frauen kennen sich und die spielen schon allein deswegen zusammen Turnier, weil dann die beiden Mädels irgendwie miteinander quatschen können, so ungefähr. Es ist ein super Verhältnis. Und und jetzt ist er derjenige, der dann aus dem Pressezelt kommt und schimpft, blöde Presse, wenn er dann Interviews geben muss. Also jetzt ist er mal wieder auf der anderen Seite gelandet und nicht auf der Dark Side, wie sie ja manchmal betitelt wird.
Ja, auf der wir auch stehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die dunkle Seite, wenn sie denn die dunkle Seite ist, gefällt mir dann ganz gut.
Ja, draußen in der Sonne ist schon auch ganz schön, also sprich auf dem Platz und selber spielen, aber ja, das ist einfach, also Duval zieht, glaube ich, schon auch viel Lebenserfahrung inzwischen daraus, dass er gezwungenermaßen jobbedingt jetzt unglaublich viel Golf von anderen Leuten zuschauen musste und hat einfach, also er hat selbst gesagt, was ich ganz interessant finde, dass er halt eigentlich ja denkt, wenn er jetzt irgendwie nicht so viel spielt und dann denkt er natürlich, oh, ich muss jetzt perfekt spielen und wenn du aber auf der anderen Seite des Tisches, also sprich am Reportertisch da sitzt, welcher hat er gesagt, you see how many crappy golf shots really truly get hit. Also das übersetze ich jetzt mal nicht, weil ich kein nicht obszönes Wort für crappy finde. Also wie viele nicht so gut gelungene Golfschläge dann natürlich auch stattfinden und man merkt dann, oh, du musst eigentlich gar nicht perfekt sein. Er sagt dann dazu dem Thema nur, you just have to hit more good ones than bad ones and go from there. Das ist also sein Mindset jetzt gewesen und das hat mit Jim Furyk jetzt nicht schlecht funktioniert.
Definitiv. Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Sie liegen einen Schlag hinter Alex Shaker und Ben Crane. Die sind geteilte Elfte mit minus 8, blicken auf eine 64 zurück. Auch das kann sich absolut sehen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Aber was heißt gar nicht gedacht? Ich habe keine Ahnung, wie gut sich Jaker und Ben Crane kennen. Das ist ja immer eine gewisse Voraussetzung. Aber wenn die miteinander da antreten, werden die ja in irgendeiner Art und Weise sich, ich meine, natürlich sind die seit Jahren zusammen auf derselben Tour unterwegs. Und wenn Jaker mit dem Spieltempo von Ben Crane zurechtkommt, scheint es dann dazu zu reichen, dass man eine minus 8 spielt und da auf dem geteilten 11. Platz rumlungert. Also das ist auf jeden Fall ein super Startergebnis.
Ben Crane, die White Snail, wie wir sie gestern genannt haben. Genau. Wenn ihr wissen wollt, was sich dahinter verbirgt, hört doch nochmal ins Take von gestern rein. Findet ihr als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de, bei iTunes oder auch in unserer App für iOS und Android. Stefan Jäger müssen wir auch noch würdigen. Geteilter 52. minus 5 mit Keith Mitchell zusammen. Ja, war dabei.
Ja, aber auch in prominenter Gesellschaft letztendlich, unter anderem eben mit dem spanischen Paar Garcia und Cabrera Bello, die jetzt auch nur eine minus 5 geschafft haben. Da muss man tatsächlich von nur sprechen, wenn du siehst, dass eine minus 12 drin ist. Und wer übrigens auch in der Gegend liegt, das ist Brooks Koepka, der mit Mark Tunisa zusammenspielt, den ich persönlich jetzt nicht besonders gut kenne, muss ich gestehen. Brooks Koepka ist deswegen äußerst bemerkenswert, weil das erste Turnier ist nach seiner Handgelenksverletzung. Wir hatten da ja berichtet, dass er dann ausgefallen ist und unserer bescheidenen Ansicht nach vielleicht auch zu lange damit noch gespielt hat. Und es hat jetzt wirklich eine ziemliche Weile gedauert, bis man ihn wiedergesehen hat. Und ich hoffe und gehe aber davon aus, dass er das jetzt alles gut auskuriert hat. Und also in diesem Fall finde ich die minus 5 nämlich ganz ansprechend. Also da ist er für seinen Verletzungszustand jetzt, glaube ich, ganz gut ins Turnier reingekommen. Und für ihn ist einfach wichtig, jetzt zu spielen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz gut auch, gerade nach so einer Verletzung, geht es nicht um die Schlagmenge, die ist ja fast gleich, aber einfach so ein bisschen entspannter in so ein Turnier reinzugehen, was zwar natürlich unglaublich viele FedEx Cup Punkte, schwieriges Wort am frühen Morgen, meine Güte, bringt und auch viel Geld bringt, aber einfach durch diese Teamwertung so ein bisschen lockerer ist und vielleicht ist es einfach für ihn jetzt auch ein guter Wiedereinstieg.
Den bisschen Druck rausnimmt und dann eben es auch ermöglicht, dass man vielleicht diese teilangerissene Sehne im Handgelenk dann auch gleich mal unter Wettkampfbedingungen auf jeden Fall wieder belastet und einfach mal guckt, was möglich ist, ohne jetzt sich groß da irgendwas zu verspielen. Man hat ja immer auch noch den Kollegen, der dann möglicherweise für einen in die Bresche springt und dann auch mal einen missglückten Schlag wieder rausholt. So auch an Tag 2. Wir werden natürlich weiter berichten und am Montag dann hier ausführlich zusammenfassen, was bei diesem Team-Event bei der Zurich Classic passiert ist. Aber abseits vom Sport gab es auch noch Erlebnisse mit Krokodilen. Taylor Gitsch zum Beispiel, der...
Das ist so immer diese Ecke, wo ich dann immer nicht so begeistert wäre.
Das war Taylor Gutsch gestern übrigens auch nicht. Der hatte nämlich eine Lage mit dem Ball, lag in der Nähe von 3 Alligatoren. Eigentlich eine gute Lage, nur er konnte nicht spielen, weil die Viecher da rumrannten. Chesson Hadley, sein Kollege, hat dann mit der Hake versucht, die ein bisschen zur Seite zu schieben oder zumindest anzustoßen. 2 von 3 sind auch gegangen. Der dritte hat sich kein Stück beirren lassen. Gab einen Free Drop.
Ja, ganz ehrlich, also da wäre mir Leib und Leben dann auch wichtiger als irgendwie eine Golfwertung. Wir hatten ja in der letzten Saison dieses Ergebnis, wo, wer war denn das? War das Cameron Smith? Irgendeiner von diesen Jungspunden, ich glaube es war Cameron Smith, so völlig gechillt irgendwie auf so ein Krokodil los ist und dem einfach auf die Schnauze gehauen hat und das dann ins Wasser ist und der meinte, er kennt es und er hat es schon öfter gemacht und wo also alle Welt das Video sieht und entsetzt aufstöhnt, so nach dem Motto, boah, mach doch sowas nicht. Da gehen die Spiele unterschiedlich mit um, aber es gibt auch genügend, hat auch, glaube ich, irgendein Caddy getwittert, dass ihm dann die vollständige Anzahl seiner Knochen zu behalten dann doch wichtiger sei, als zwingend auf jedes Krokodil da irgendwie zuzugehen. Insofern kann ich das gut nachvollziehen.
Kann man absolut verstehen. Justin Rose, der hat sich sogar so teilweise ins Wasser getraut und das auch noch ohne Hose. Auch wahrscheinlich immer mit der Angst im Nacken, wenn ich jetzt nicht schnell genug spiele, kommt ein Krokodil und beißt mir was weg.
Ja, das wäre in dem Fall auch ein Häppchen gewesen. Mit wenig Kleidung drumherum, sehr, sehr zugänglich. Justin Rose hat meiner Ansicht nach ja nur versucht aufzuschließen zu Henrik Stenson, der ja den Vogelball abgeschossen hat und wirklich nur mit einem weißen Schlüpfer irgendwie da in so ein Wasserhindernis gestiegen ist. Eins der spektakuläreren Videos, was es so gibt, Richtung ich spiele aus dem Wasser und muss dafür was ausziehen. Justin Rose hat, glaube ich, immerhin das T-Shirt noch anbehalten. Aber hat durchaus auch zugegeben, dass er natürlich für den Henrik Stenson da was abgeschaut hat, wie man mit so einer Situation umgehen kann.
Ganz genau. Und wenn er Angst gehabt haben sollte, es war nicht zu sehen, er hat einen schwarzen Schlüpper getragen. Also von daher alles gut, Justin Rose und Henrik Stenson, geteilter 21. Und mit diesen Bildern verabschieden wir euch jetzt golftechnisch erstmal ins Wochenende hier auf meinsportradio.de. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank an Desiree Wolf.
Gerne.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragungen von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.